Wir hatten ja letzte Woche begonnen, darüber zu sprechen, über die drei geistlichen Reifestadien, die ein Christ durchlaufen darf. Und das erste war ja das Kindstadium, eine Unmündigkeit, und dort sollte man nicht stehen bleiben. Und dann sind wir auf das nächste gekommen, dass man dann zum jungen Mann oder jungen Frau heranreift. Und das bedeutet, dass wir im Wort Gottes zu Hause sind, dass das Wort Gottes in uns lebt und wir den Bösen überwunden haben. In diesem Zusammenhang nochmal hatte ich dann auch was erwähnt, was der Herr mir dann gezeigt hatte, auch am Ostermontag, was so das Malzeichen des Tieres betrifft und dieser Tattoo-Trend seit einigen Jahren. Ich habe diese Ausarbeitung fertig, was bei E-Mail gekriegt hat gestern, hat es in seinem Postfach, einfach mal nachschauen, kann sich zu Hause ausdrucken. Wer jetzt kein E-Mail hat, ja, von euch, der kann sich das hinten gerne abholen. Beim Jens, ich habe das ausgedruckt hier, können wir dann hier kopieren. Aber wer es zu Hause hat, dann bitte ganz zu Hause ausdrucken. Interessanterweise, nochmal einen Punkt raus. Ich habe die ganzen Quellennachweise dort drin, aber interessanterweise ist dieser Vergleich, der in dieser Stelle von 3. Mose 1928, ihr sollt euch keine Tattoos machen lassen, wo Gott sagt zum Volk Israel, ist ein Schutz eigentlich. Und dieses hebräische Wort ist dasselbe, wie du in der Offenbarung dieses Wort Malzeichen. Dieses Wort Malzeichen, Charakma, hat im Prinzip vom Deutschen her dasselbe Wort wie das Wort Tattoo dort in 3. Mose 1928. So ist es doch ein Vergleich zu dem, was in der Zeit läuft und wie Satan die ganze Menschheit auf dieses große Malzeichen darauf vorbereitet, wo es dann, wer es annimmt, kein Zurück mehr gibt. Aber das ist nur jetzt nochmal der Punkt dazu. Dort wollen wir heute nicht tiefer reingehen. Wir beginnen jetzt nochmal mit dieser Schriftstelle, wo wir es letztens aufgehört haben mit diesem geistlichen Wachstum. Einfach mal, vielleicht kannst du die Sache mal anblenden. 1. Johannes 2, Vers 13. Und dort geht es um die geistlichen Väter und Mütter, muss man noch hinzufügen. Dort möchte Gott uns eigentlich hinbringen in dieses reife Stadium. Ja, es ist ja nicht ganz so schön, wenn ein Christ nach 10, 20 Jahren dann immer noch im geistlichen Sandkasten spielt, als ein Kleinkind sich an der Liebe des Vaters erfreut, wie er mit ihm diese, sag ich mal, Sandburgen baut und so weiter. Alles nett. Aber tatsächlich ist es der Zustand manches Christen nach 10, 20 Jahren. Er freut sich an der Liebe des Vaters, ist vollkommen glücklich, zufrieden darin, was Gott getan hat. Aber das ist das Kindstadium. Er spielt mit seinem Vater im Himmel im Sandkasten und er freut sich daran. Aber das, wenn dann langsam die Barthaare wachsen, dann sollte man mit seinen Kindern da drin spielen, aber nicht mal selbst. Das heißt, Gott möchte, dass wir dann in die Reife kommen zu jungen Männern und zu jungen Frauen, die stabil sind, die wissen, wer sie sind in Christus, wer Christus in ihnen ist, die das Wort Gottes bleibend in sich haben und den Bösen, also die Konfrontation mit der Finsternis nicht scheuen, sondern sich dem Stellen und der Autorität Jesu dagegen vorgehen und überwinden. Aber auch das ist noch nicht das Endstadium, sondern Gott möchte uns zu reifen Vätern und Müttern in Christus machen. So, und hier schreibt Johannes, ist er so ein geistlicher Vater und hat diesen Brief geschrieben, da war er circa 90 Jahre alt, also er hat sehr lang gelebt. Und dann schreibt er, ich schreibe euch, ihr geistlichen Väter oder ihr Väter, die ihr weiter gewachsen seid in Christus. Ich schreibe euch, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und das wiederholt er im Vers 14 nochmal und mehr schreibt er nicht zu den Vätern. Also die geistlichen Väter haben das Merkmal, dass sie den kennen, der von Anfang an ist. Ich sag's, okay. Also ich weiß schon, wer das ist, der von Anfang an ist. Den Ewigen, den kenne ich. Also bin ich ein geistlicher Vater, geistliche Mutter. Der Johannes, der hat es ganz in sich. Weil der schreibt diesen Satz und da steckt unheimlich viel drin. Er nimmt seine Lebenserfahrung dort rein, die er hat. Und er hat ja Jesus persönlich kennengelernt und hat an seiner Brust gelegen zum Abendmahl. Und da war der Jünger, der Jesus liebte. Und deswegen beginnt er auch, dass die Kinder in Christus, die Neubekehrten, wie die Jasmin zum Beispiel, die kennen den Vater. Die kennen die Liebe des Vaters, die Vergebung in Christus. Ja, das ist wichtig. Aber der Vater ist mehr als wie Liebe. Und der Vater ist mehr wie der die Sünden vergibt. sondern ist der, der von Anfang an ist. So, und die geistlichen Väter und Mütter, die reingereift sind, haben Gott erkannt. Die haben Gott, den Vater, erkannt, wie er wirklich ist. Und die Erstoffenbarung, wie Gott sich einem Menschen repräsentiert, sieht man in den Evangelien. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Du siehst den liebenden Vater, wie er seine Hände ausstreckt und das an seinen Sohn uns anbietet, damit wir zurückkommen können zu ihm. Amen. So. Und wenn du zu ihm zurückgekommen bist, als Kind Gottes, dann bist du Teil seines Vaterhauses, der göttlichen Familie. Egal, wo du herkommst. Der Hintergrund ist völlig uninteressant. Gott bietet das jedem Menschen an. Wer diese Entscheidung trifft, gehört zu Gottes Familie und in Gottes Vaterhaus und du genießt seine Liebe, seine Wertschätzung, seine Annahme. So. Aber wie im Irdischen, die Väter sind ja nicht den ganzen Tag in der Wohnung. Ja, außer sie haben Homeoffice jetzt oder so. Aber in der Regel ist das nicht so, sondern sie gehen außer Haus und sie gehen ihrer Beschäftigung nach. Und genauso ist es Gott. Du hast mit Gott Zeiten, wo er einfach mit dir allein ist, wo er dein Vater ist, wo du einfach Liebesgemeinschaft mit ihm hast. Aber dann geht Gott, sag ich mal übertragen, wieder an seine Arbeit. Und er tut das, was Gott schon immer gemacht hat. Er herrscht und regiert. Amen. Dann erkennst du den, der von Anfang an ist. Und dann nimmt er dich mit als sein Kind und sagt, schau mal, was meine Arbeit ist. Der von Anfang an ist, ist der, der auch diese Welt geschaffen hat. Der dich und mich geschaffen hat. Der das ganze Universum geschaffen hat. Und das alleine sprengt schon unseren Verstand. Und Gott sagt, erkenne mich, wie ich wirklich bin. Ich bin mehr als ein liebender Vater, mehr als ein barmherziger Gott. Das bin ich in meinem Innern. Bin ich die Liebe, bin ich Barmherzigkeit und bin voller Gnade. Aber ich bin mehr. Du musst den erkennen, der von Anfang an ist. Das bedeutet, Väter haben Gott erkannt, wie er ist. Geistliche Väter haben in ihrem Gottesverständnis und Gotteserkenntnis eine Balance und eine Ausgewogenheit. Eine Balance und eine Ausgewogenheit. Das ist das, was Johannes hier sagt. Und das bedeutet geistliche Reife. Du erkennst Gott nicht nur als dein liebender Papa oder Abba im Aramäischen, wie Jesus gesprochen hat. Abba ist Aramäisch und bedeutet Papa, sondern du erkennst ihn, der von Anfang an war. So. Und Gott ist ein verzehrendes Feuer. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Amen. Jesaja 33, Vers 14 beschreibt uns Jesaja. Jesaja war im Himmel, er hat dort seine Berufung erhalten, er war im Geist, er wurde in den Himmel entrückt und er sah Gott auf seinem Thron. Im 6. Kapitel steht es geschrieben, wie Gott voller Feuer war, voller Heiligkeit und die Engel um ihn herum und er sitzt auf seinem Thron. Jesaja hat ihn gesehen und hat dort seine Berufung empfangen als Prophet. Und Jesaja hat die längste Prophetie über Jesus als Messias geschrieben. Er hat eine Begegnung mit dem, der von Anfang an war und konnte dann über den Messias prophezeien. Hat nicht jeder Prophet gehabt, dieses Vorrecht. So. Und weil er diesem Gott begegnet ist im Himmel, ihn gesehen hat, den, vor dem jeder Mensch mal stehen wird und Rechenschaft abgeben muss für sein Leben. So. Und er beschreibt das hier im Vers 14. Die Sünder in Zion sind erschrocken, zittern hat die Heuchler ergriffen. Wer von uns kann bei einem verzehrenden Feuer wohnen? Wer von uns kann bei ewiger Glut bleiben oder bestehen? Und so beschreibt er Gott als verzehrendes Feuer, als eine ewige Glut, als ein Feuer, das niemals verlöscht, das diese Substanz der Energie, die das Feuer am Laufen hält, in sich hat. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Genauso wie Gott Liebe ist. Barmherzigkeit ist, Erbarmen ist, ist Gott genauso heilig in sich. Er ist vollkommen, absolut gerecht und er ist ein verzehrendes Feuer. Dieses Feuer Gottes, dieses verzehrende Feuer ist einerseits das Feuer seiner Liebe. Niemand liebt leidenschaftlicher wie Gott. Und seine Liebe ist selbstlos. Sie geht immer von ihm aus und sucht jemanden, um den sie lieben kann. Das ist die Agape-Liebe. So. Und sie hat die Kraft in sich selbst. Und das ist diese Liebe, die Gott in uns hineingegeben hat durch den Heiligen Geist. Und gleichzeitig verbrennt diese heilige Liebe alles, was Beziehung stört oder Beziehung zerstört. Und die Bibel bezeichnet das als Sünde. Sünde, Stolz, ich will ohne diesen Gott leben. Ich will mein Leben unabhängig von ihm führen, ist Stolz des Wesens Satans. Und das trennt den Menschen von Gott. Und dieses heilige Feuer Gottes entfacht dann so eine Intensität, dass die Bibel das Zorn Gottes nennt. Das heißt, Sünde, Trennung ruft den Zorn Gottes hervor. Und dann brennt der Zorn Gottes wie ein loderndes Feuer. So, und diese Ausgewogenheit brauchst du. Du musst den kennen, der von Anfang an ist. Diese Ausgewogenheit, diese Balance zwischen Gott, der absolut liebevoll ist, und Gott, der alles abgrundtief hasst und einen Zorn hat über das, was ihn oder die Menschen von ihm trennt und was Menschen untereinander trennt. Weil Gott ist ein Gott von Beziehung, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Sie leben in einer Liebesbeziehung miteinander, drei in einem. Und dort in diese Gemeinschaft sind wir als Menschen mit hineingenommen. Und zwar die Gemeinschaft mit einem Gott, der ein verzehrendes Feuer ist. Gott ändert sich nicht. Er ist immer dasselbe. Gott ändert auch sein Wort nicht. Er passt es auch in die heutige Zeit nicht an, wie viele es machen. Gottes Wort bleibt immer bestehen. Was sich ändern muss, sind wir. So, und dann gibt Jesaja eine Antwort auf diese Frage: Wer kann bei verzehrendem Feuer wohnen? Wer von uns kann bei ewiger Glut bleiben? Und ich nehme nur den ersten Teil von Vers 15: Wer in Gerechtigkeit wandelt. Das heißt, wer sündlos ist, wer gerecht ist, wer in Gerechtigkeit wandelt, der kann vor einem gerechten Gott bestehen. Weil wenn du mit einem verzerrten Gott, Gott mit verzerrtem Feuer Gemeinschaft hast und du bist voller Ungerechtigkeit und Sünde, kannst du in seiner Gegenwart nicht bestehen. So. Und deswegen schreibt Jesaja, wer in Gerechtigkeit wandelt, kann mit diesem lieben Vater, der ein verzehrendes Feuer ist, alle Zeit enge Gemeinschaft haben. Wie kommen wir in diesen gerechten Zustand rein, um Gemeinschaft mit diesem lebendigen Gott zu haben? Die Menschheit hat es seit dem Sündenfall versucht, um durch eigene Werke, eigene Anstrengungen ein gerechtes Leben zu führen, um Gemeinschaft mit diesem Gott zu haben. Und das nennt man Religion. Und keiner dieser Wege, so sehr wie die Menschen sich angestrengt haben, so sehr wie sie sich selbst kasteit haben und sich selbst Opfer auferlegt haben, um Gott zu gefallen, du kannst mit diesen eigenen Werken nicht in Gerechtigkeit vor Gott wandeln. Frage: Wer wandelt in Gerechtigkeit vor Gott? Wer? Jesus. Jesus, der Sohn Gottes, sitzt zu seiner Rechten, sagt die Bibel. Und er ist die vollkommene Gerechtigkeit. Er ist genauso rein, er ist genauso heilig, er ist genauso vollkommen, er ist genauso barmherzig und genauso gerecht wie sein Vater. Sie haben dieselbe Wesensart. Und er kann beständig in Gottes Gegenwart wandeln. Das heißt, sie können so eng zusammen sein, dass du Vater und Sohn nicht trennen kannst. Und weil kein Mensch in Gerechtigkeit vor Gott wandeln kann, sagt Gott, ich schenke dem Mensch meine Gerechtigkeit meines Sohnes. Amen. Damit er mit der Gerechtigkeit meines Sohnes vor mir wandeln kann. Nur durch das Sühneopfer von Jesus und durch die Gerechtigkeit, die er uns geschenkt hat, können wir vor Gott bestehen. Amen. Das ist eine das ist das Evangelium. Das ist eine gute Botschaft. Das, was du nicht verdienen kannst, auch durch fromme Werke nicht, macht Gott, indem er seinen Sohn sandte, an unserer Stelle unsere ganze Sünde auf ihn legte. Jesus nahm unsere sündhafte Natur an, er machte uns zur Sünde. Und dann starb Jesus an unserer Stelle. Römer 4, Vers 25. Jesus starb um unserer Sünde willen, wie Klaus Dieters vor uns hatte. Und dann steht im selben Vers, Römer 4, Vers 25, und Jesus wurde auferweckt um unserer Rechtfertigung willen. Jesus wurde auferweckt und dadurch hat Gott sein Opfer anerkannt. Und jeder, der an das glaubt, was Gott für uns getan hat, nämlich, dass Jesus für uns starb, für unsere Sünden und zur Sünde wurde und uns im Gegenzug seine Gerechtigkeit und Vergebung schenkt. Wer das glaubt, ist in Gottes Augen gerecht und kann in Gerechtigkeit vor Gott wandeln. Sobald wie du das in dein Herz aufnimmst, ja, ich glaube meinem Gott, was er für mich getan hat. Was kein Mensch tun konnte, tat Gott. Und ich nehme das im Glauben an. Dann wirst du von Gott gereinigt von deiner befleckten Vergangenheit sofort. Er zieht dir das schmutzige Gewand aus und er gibt dir das Gewand der Gerechtigkeit, und zwar die Gerechtigkeit, die sein Sohn hat, der zu seinen Rechten sitzt, damit du Gemeinschaft mit diesem verzerrten Feuer haben kannst. Amen. Das ist ein wunderbares Geschenk, was ebenso unseren Verstand übersteigt. Und wenn du Gott in denen, der von Anfang an ist, wenn du ihn sehen willst, wenn du ihn erkennen willst, diese Balance, diese Ausgewogenheit, dann musst du aufs Kreuz schauen. Am Kreuz zeigt sich die Liebe des Vaters, der seinen eigenen Sohn für uns gab, weil es keine Möglichkeit gab, von dem Menschen selbst wieder zurückzukommen. Da zeigt sich die Barmherzigkeit Gottes mit seinen Geschöpfen, mit jedem. Und dort zeigt sich die Gnade in Christus. Und dort zeigt sich die Heiligkeit, die Gerechtigkeit und der Zorn Gottes. Alles am Kreuz. Jonathan Edwards, das war der Führer der ersten Erweckung im Mitte des 18. Jahrhunderts in Amerika, sagte, das einzigste Ziel, warum Jesus auf diese Erde kam, war, dass er den Kelch des Zorns Gottes getrunken hat. Ja, er sagt in Gethsemane, mein Vater, dreimal, wenn es möglich wäre, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Aber er musste ihn trinken, damit wir zurückkommen zu Gott. Jesus trank diesen Kelch des Zornes Gottes über unsere Sünden bis zur Neige. Daran ist er gestorben. Und das kannst du dir nicht ausmalen, weil dieser Kelch beinhaltet die Strafe für unsere Sünden, nämlich die Höllenqualen von jedem Menschen hat Jesus am Kreuz getragen. Die äußeren Wunden schon durch die Geißelung und Kreuzigung für seinen Körper, aber die inneren Wunden, dieser Kelch war noch viel heftiger. Und das tat Jesus für dich und mich, damit uns die Sünden vergeben sind, die Macht der Sünde in unserem Leben gebrochen ist und damit wir nicht unter den Zorn Gottes kommen. Der Zorn Gottes bleibt für jeden Menschen bestehen, der dieses Opfer des Vaters nicht annimmt. Und die Offenbarung beschreibt mehrere Zorngerichte, die über diese Erde im Sichtbaren gehen. Und sie beschreibt über den Zorn Gottes in Ewigkeit. Und diese Zeit, wo der Zorn Gottes über diese Erde geht, liegt in greifbarer Nähe. Aber Jesus ist gekommen, um uns von diesem Zorn zu retten. Und wenn du noch nicht erkannt hast, was Jesus für dich getan hat, dann schau auf Jesus. Das wäre dein Platz gewesen. Und dann kannst du sagen, ich bin so ein netter und lieber Mensch, habe ich doch nicht verdient. Das zeigt deinen Stolz und deine Selbstgerechtigkeit. Die Bibel sagt, jeder Mensch hat die Herrlichkeit Gottes verloren. Egal, ob es ein Sünder war oder ein sogenannter guter Mensch. Jeder hätte müssen diesen Platz einnehmen, den Jesus stellvertretend für uns einnahm. Und der volle Zorn Gottes hat sich nicht auf Menschen, sondern auf den Sohn Gottes ergossen. Und die das annehmen, sind frei vom Zorn Gottes, weil Jesus das stellvertretend für uns getragen hat. Amen. Schau aufs Kreuz. Du siehst dort, wenn du im Geist schaust, wie das Wort es beschreibt, siehst du den, der von Anfang an ist, wie er in seinem Sohn mit uns umgeht. Amen. Ein sehr weltbekannter messianischer Bibellehrer hat vor 40 Jahren mal gesagt, circa 40 Jahren, die Großteil der westlichen Christenheit glaubt nicht an Gott, glaubt nicht an die Errettung, glaubt nicht an Himmel und Hölle. Wenn die westliche Christenheit an den Gott der Bibel glauben würde, Balance, die Liebe und die Heiligkeit, verzehrendes Feuer der Liebe und des Zorns. Wenn die westliche Christenheit an die Kraft der Erlösung und Errettung glauben würde, was ich gerade geschildert habe, was Gott in Christus für dich tat und Christus selbst für uns, und wenn die Christenheit tatsächlich glauben würde, was Realität ist, dass es einen Himmel gibt und dass es eine Hölle gibt und dass beides weit voneinander getrennt ist und dass es keinen Zwischenweg gibt. Entweder oder. Wenn wir das glauben würden, hat dieser Mann gesagt, würde die westliche Christenheit anders leben. In ihrem Alltag. Deswegen ist es wichtig, dorthin zu kommen, den zu kennen, der von Anfang an ist. Ich lasse es mal so stehen, weil über den Zorn kommen wir dann nochmal kurz drauf zu sprechen, wovon Jesus uns befreit hat. Aber nochmal zurück zum Wort Gottes. Für uns, die wir heranwachsen in Christus, die Braut von Jesus, die hat das Wort Gottes bleibend in sich. Haben wir letztens gelesen. So. Welches Wort meint die Schrift? Soll bleibend in uns sein. Lasst uns mal aufschlagen, Kolosser 3, 16. Und in Kolosser 3, 16 beschreibt uns Paulus, was im Herzen eines Christen leben darf, der Gott erkannt hat, an ihn glaubt, an die Macht seiner Rettung, an die geistliche Welt, dass es Himmel und Hölle tatsächlich gibt. Und da sagt er, ich nehme nur den Vers 16 raus, Kolosser 3, 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Hier sagt uns Paulus, dass das Wort des Christus reichlich in unseren Herzen wohnen soll, muss, darf. Und das ist das Wort, was Christus für uns getan hat, was ich am Anfang erklärt habe. Das ist nur der Kern daraus. und die Worte, die Jesus gesprochen hat. Das Wort des Christus beinhaltet sein Wesen, seine Person und das, was er gesagt hat. Und das soll reichlich in unseren Herzen wohnen. Und daraus dürfen wir in aller Weisheit einander lehren und ermahnen. Das heißt, auch untereinander dürfen Christen sich lehren und sogar ermahnen. Ermahnen ist noch besanft übersetzt hier, das heißt auch zurechtweisen. Also das heißt, jeder Christ hat auch die Aufgabe, den anderen zu lehren und zurechtzuweisen, wenn er vom Weg etwas abkommt. Und erinnern, das, was Jesus gesagt hat und wer er ist, an das Wort des Christus. Amen. Weil wenn das in unseren Herzen wohnt, bewahrt es uns. Denn wenn das Wort des Christus, wer Jesus ist, was er getan hat und was er gesagt hat, nicht in unseren Herzen wohnt, gute Frage, was füllt dieses Vakuum aus? Welche Gedanken beschäftigen dich gerade jetzt in dieser Zeit? Sind es Gedanken von Furcht, Gedanken von Angst, Zukunftsängsten, was soll jetzt noch werden? Gedanken des Unglaubens, wo ist Gott? Wo ist diese Erweckung, die er schon seit Jahrzehnten verheißen hat? Zweifel bis hin zu Depressionen, weil du deinen Gedanken der Furcht zu viel Raum lässt. Verwirrung, Unfrieden, Unruhe im Herz oder Götzen, Dinge dieser Welt, die uns ständig beschäftigen. Mehr wie Christus und sein Wort. Was wohnt in unseren Herzen, prüft uns selbst. Diese Dinge, die ich aufgezählt habe, die bringen dir kein Leben. Die zerstören deine Seele. Die zerstören deine Berufung. Und die nehmen dir alle Hoffnung. Lass das Wort Christus in dir wohnen, wer er ist, was er gesagt hat, was er getan hat für dich. Und es kommt Leben in dein Herz. Und Gott möchte, dass das Leben des Christus in dir wohnt. Und dann kannst du deinen Bruder und deine Schwester lehren und auch ermahnen. Und dann geht's weiter. Es soll noch etwas in unseren Herzen wohnen. Erstens das Wort des Christus. Und dann geht's weiter. Ich fasse mal zusammen, Lobpreis und Anbetung. Und hier ist sie in die drei Kategorien aufgegliedert, Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Das soll in unseren Herzen wohnen. Psalm, wer jetzt nicht so musikalisch ist, kann die Psalmen auch beten. Habe ich ja gesagt, beim 24-Stunden-Gebet, wer jetzt nicht so musikalisch ist, kann die Psalmen beten. Psalm 103, ne, der Bernd hat das Glaube drauf gehabt auf seinen Zettel dann. Oder die Offenbarung mit diesen Liedtexten. Das kannst du ausbeten, aber danke Gott und lass diesen Lobpreis in dir wohnen. Psalmen, Lobgesänge, das sind die Lobpreislieder und geistliche Lieder, das sind das Singen in neuen Sprachen im Heiligen Geist. Amen. Deswegen hat Gott uns berufen, ihn im Geist und der Wahrheit anzubeten und er sucht jetzt diese Anbeter, die ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Warum sagt Gott anbeten im Geist und der Wahrheit? Weil Anbetung, wahre Anbetung, kommt aus der Wahrheit, aus dem Wort. Ohne das Wort Gottes hat unsere Anbetung kein Fundament. Wo soll die Anbetung aus unseren Herzen ständig aufsteigen, wenn wir aus dem Wort Gottes die Wahrheit nicht erkannt haben, wer Christus ist und was er getan hat, was ich vor uns am Anfang nochmal klar erklärt habe. Lass diese Dinge in dir wohnen. Und das löst Lobpreis aus. Und das vermittelt dir eine Sicht, die real ist. Ein Christ, der nicht anbetet, auch täglich nicht anbetet, wird von der Sicht dieser Welt, von der Furcht, von der Angst, was da die Welt über die Medien reinschickt, was du auf Arbeit hörst, in der Schule, im Umfeld, davon wird dein Denken beeinflusst. Das ist aber nicht die Wahrheit Gottes. Das sind Tatsachen, die veränderlich sind. Das Wort Gottes ist ewig. Lass das Wort Gottes in dir wohnen. und deine Gedanken werden mit Leben erfüllt. Die Verwirrung, die Unruhe, die Furcht, die Zukunftsängste gehen raus. Amen. Ganz simpel. Das Einzige, was wir machen müssen, wir müssen es einfach nur tun. Gott gibt uns so viele Werkzeuge jetzt, gerade in dieser Zeit, siegreich zu sein. Uns nicht mitreißen zu lassen von diesem Sog der Furcht, der Einschüchterung, der Kontrolle. Aber auch nicht vom Sog der Rebellion. Weder noch, sondern auf ihn ausrichten. Lobpreis zieht immer nach oben. Ne, Pascal, heute früh den Vers, beim Psalm 36, 10, hab ich gedacht, Mensch, was, den fand ich ganz gut. Bei Gott ist die Quelle des Lebens, Psalm 36, 10, und in seinem Licht sehen wir das Licht. Erst wenn wir in seinem, durch Anbetung kommen wir an das Licht Gottes, da wird das Licht auch in unserem Herzen, in unserem Denken. Anbetung ist die stärkste Waffe, die Gott uns gegeben hat. Die Engel, die den geistlichen Kampf jetzt über Deutschland führen, der ist extrem. Wer im Geist ist, spürt das, wie die Mächte aufeinanderprallen. Die führen ihren Kampf durch Lobpreis an Anbetung. Die geistliche Welt, wo du mal reinschauen könntest, auch über diese Stadt, diese Region, über diese Nation, das tobt so viel. Die Engelheere, die Gott schickt, die beten Gott an. Und es gibt Licht und dann flieht jeder Dämon. Amen. So, und wenn das die Engel schon so ganz geschickt machen, dann sollten wir auch das Lernen von ihnen und dem Wort Gottes gehorsam sein. All diese Dinge, die ich sage, helfen dir in die Freiheit und bewahren dir das Leben Gottes. Egal in welchen Situationen wir jetzt stehen und noch hineinkommen werden. Lass das Wort Christi reichlich in dir wohnen und bete ihn an. Mir selber, seit ich das wieder man merkt, wie das, man muss wieder vom Herrn ab und zu mal dran erinnert werden. Und seit 14 Tagen fängt der Herr uns beiden an, so stark zu reden, betet mich an. Sobald ein Gedanke von Furcht, Angst oder irgendwo kommt, bete mich an. Bete Gott an. Amen. Ich kann mich noch erinnern an Rebecca Braun, wer sie kennt. Es war eine Ärztin gewesen in den USA. Die hatte viele Satanisten in ihrem Gefolge da im Krankenhaus. Und sie hat dann eine Schwester, war auch eine Satanspriesterin gewesen. Und sie hat ihr geholfen, in Christus frei zu werden. Und dann ist natürlich dann buchstäblich die Hölle losgebrochen. Und hat sich über diese zwei Frauen dann, die hatten nächtliche Angriffe von diesen Geistwesen, von Dämonen und so weiter. Gott hat eine feurige Mauer um ihr, von lauter Engel um sie herum aufgestellt, um das Haus, die konnten nicht ran. Teilweise hat sie die gesehen. Und diese ehemalige Satanspriesterin ist so frei geworden und frei geblieben, aber es war ein Kampf. Und von diesen Angriffen auch auf Arbeit war sie so erschöpft, so entmutigt, so niedergeschlagen, weil Satan greift in den Emotionen und Gedanken an. Sie war so niedergeschlagen, dass sie dann bloß noch sich hingelegen hat und wollte bloß noch schlafen. Kennt man so einen Zustand? Man will bloß noch, lasst mich alle in Ruhe. Ne? Das ist ein Zustand von Erschöpfung, das ist eine Vorstufe von Burnout. Ist es noch nicht, aber eine Vorstufe. Wenn du in diesem Zustand dich befindest, und bei ihr war das nicht Erschöpfung durch die Arbeit, sondern es war geistlich. So. Also die Dämonen haben sie wie einen Ring umgeben und sie in Gedanken attackiert. Sie lag auf dem Sofa, wollte nur noch schlafen. Sagte, Gott, hol mich heim. Ne? So wie Elia unterm Ginsterbusch. Herr, hole mich. Ich bin bereit. Da war auch genauso deprimiert nach seiner Schlacht mit Isabel und den Baalspriestern. So, aber und dann hat sie gebetet. Plötzlich hört sie die Stimme Gottes, aber nicht so, wie sie das erwartet hat, dass Gott sagt, oh mein liebes Kind, ruh dich aus, ich bin für dich, alle Zeit. Nee, Gott der Vater hat zu ihr gesagt, steh auf und bete mich an. Reife Christen müssen sie lernen, zu kämpfen. Babys lassen wir liegen, die brauchen viel Schlaf. Reife Christen müssen aufstehen und dagegen sich wehren. So, Gott sagt, steh auf und bete mich an. Er sagt, ich kann nicht. Ich bin vollkommen erschöpft. deprimiert, entmutigt, ich habe keinerlei Kraft in mir. Gott sagt, steh auf und bete mich an. Du bist ein Überwinder in Christus. Setz das Leben des Christus in dir frei, nicht deins. Und mit letzter Kraft hatte ich vom Sofa dann auf die Knie, hat es gerade so gereicht, und hat einfach in Sprachen gesungen, dass der Geist ihr gab. Einfach, Gott, ich lobe dich. Plötzlich hat der Heilige Geist in ihr einen Strom der Anbetung freigesetzt und sie sah im Geist, dass die Horden der Hölle, die Dämonen, die sie umzingelt hatten in Größenordnung, die sind in Panik, laut schreiend, in alle Himmelsrichtungen davon geflogen und gerannt, je nachdem. Und keiner wurde mehr gesehen. Und ihr Herz wurde so mit einer Stärke, mit einer Gegenwart Gottes erfüllt, dass sie aufstand und konnte wieder in den Alltag gehen. Amen. Die Frage ist, bleiben wir liegen? Ich kenne auch solche Zeiten, da kennst du wirklich. Merke ich es auch nicht. Lass mich in Ruhe. Ich kann nicht mehr hören. Na, ich will bloß noch ruhen. Das, da habe ich mich oft an das Zeugnis, darum sage ich das jetzt. Das hat mir geholfen. Ich stehe auf und bete an. Oder knie dich und bete an. Und das verändert die Atmosphäre und dich. In deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. So, lass das Wort des Christus in dir wohnen, wer Christus ist. Und Römer 5. Bloß mal Römer 4, 5 und proklamiere diese Stellen. Lass das in deinem Herzen wohnen, alles, was Christus für dich getan hat. Ich nehme nochmal plus drei Verse raus. Die Worte des Christus. Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, nicht durch eigene Werke. Wir kehren um von unserem Weg der Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, kehren um zu Gott und glauben, was Gott in Christus für uns getan hat, nämlich Vergebung, Erlösung und Gerechtigkeit. Da wir nun durch den Glauben gerecht in einen gerechten Stand versetzt worden sind, was habe ich vorhin gesagt? Du kriegst die Gerechtigkeit des Sohnes Gottes, so wie der da zur Rechten des Vaters sitzt. Und das durch Glauben, indem du sagst, ja, es gehört mir. So haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Vers 9. Wie viel mehr werden nun wir, nachdem wir jetzt durch das Blut von Jesus gerechtfertigt worden sind, er hat dafür bezahlt, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Durch Jesus wirst du errettet vor dem Zorn Gottes, der sich über die Sünde der gesamten Menschheit ergießen wird, die das Opfer von seinem Sohn nicht annehmen oder angenommen haben. Und Jesus hat uns davor gerettet, weil er diesen Zorn auf sich genommen hat. So, und Vers 11 kann Paulus nicht anders, er fängt einfach nur an, anzubeten. Weil du, wenn du das mal verinnerlichst in deinem Herzen, kannst du nicht anders, wie Gott zu danken, dich seines zu rühmen und ihn anzubeten. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Das heißt, wir sind versöhnt mit Gott, dem Vater. Und wir rühmen uns dessen und wir beten ihn an, was er für uns getan hat und wer er ist. Die Braut von Jesus Christus, dazu sind jeder von uns berufen und wir werden das dann noch deutlicher sehen, was das beinhaltet. Jeder Nachfolger von Jesus Christus ist in einen Bund mit Jesus Christus gestellt. Wie ein Ehebund ist ein Vorbild, wie wir in den Bund mit Jesus gestellt sind. Er ist der Bräutigam und wir sind die Braut. Und die Braut von Jesus kennt seine Worte, hat sie im Herzen und betet ihn an. Das ist ihr Hauptmerkmal. Ich könnte das zeigen in der Offenbarung, immer wenn von den Heiligen die Rede ist, ist genau davon die Rede. Sie halten die Gebote und haben das Zeugnis Jesu in sich. Sie beten Gott an. Und die Braut von Jesus ist sich seiner Liebe gewiss, absolut gewiss, und dadurch überwindet sie das Böse. So, und die Katja, die hat diese Woche, was ist die Woche? Ja, hat sie eine Offenbarung gehabt über die Liebe Christi, wie wir durch die Liebe mehr als Überwinder sind. Und das fand ich stark, ich darf so weitergehen. Und zwar hat sie Johannes gesehen, wie er am Kreuz stand. Er war der einzigste Jünger, der mit der Mutter von Jesus und den Frauen direkt vor Jesus stand, als er am Kreuz hing. Die anderen sind alle ausgerissen. Die hatten alle Angst, Furcht, weg. Der einzigste, der gesagt hat, nee, egal ob die mich jetzt genauso gefangen nehmen und genauso mitkreuzigen mit Jesus, ich bleibe meinem Meister treu und ich gehe nicht von seiner Seite. Ich liebe ihn bis zum Schluss. Und er hat sich mit den Frauen vor Jesus gestellt, vor dem Kreuz. Wir lesen das im Johannes. Evangelium. So, und Johannes war bekannt bei den Juden, dass er ein Jünger von Jesus war. Und niemand tastete ihn an. Das ist schon ein Wunder. Weil die hatten so einen Hass auf Jesus und auf seine Nachfolger. Denkt an Petrus. Na, gut. So, und Katja hatte die Offenbarung von Jesus, warum er diese Kraft hatte, dort zu stehen. Weil er am Abendmahl, wo das Abendmahl war, kurz vorher, am Abend vorher war das Passamahl und das, was wir Abendmahl nennen, dort lag Johannes an der Brust von Jesus. Das heißt, er war so nah an ihm dran, muss man überlegen, der Sohn Gottes, sie lagen ja damals zu Tischen auf solchen Kissen, nicht so zu sitzen. Und jedenfalls, Johannes liebte Jesus so sehr, dass er an seiner Brust lag. Und er hat seine Liebe aus seinem Herzen in sich hinein aufgenommen. Und er war randvoll der Liebe von Jesus. Und deswegen hat er gesagt, den ich liebe, verlasse ich nicht. Egal, was mit mir passiert. Mein Leben bedeutet mir nichts, wenn ich nur in der Nähe meines Geliebten sein kann. Durch die Liebe des Christus war er mehr als ein Überwinder. Keine Furcht. Er ist ihm gefolgt, wo er hinging. Amen. Das ist die Herzenshaltung, das Wesen der Braut von Jesus Christus, die auf ihn wartet, der bald zurückkehrt. Amen. So, und Jesus ist in einen Ehebund mit uns eingetreten. Und ich lese euch mal ein paar Dinge vor, die in dem Ehevertrag Gottes des Vaters zwischen seinem Sohn und dir drinstehen. Und zwar die Dinge erst einmal, die Jesus betreffen, wo er sich dafür verbürgt hat durch den neuen Bund, gesagt, ich werde all meine Eheversprechen mit meiner Braut halten. Amen. Weil Jesus bricht sein Wort nicht. Und all diese Dinge gehören dir. Und die darfst du in deinem Herzen wohnen lassen. Wohnen. Die Worte des Christus sind in erster Linie die Worte des Bräutigams an seine Braut. Seine Versprechen, die er dir gibt, bis dass er kommt. Amen. So, was hat Jesus uns versprochen? Wenn du in Christus bist, gehörst du zu seiner Braut. Übrigens, die Vorbereitung der Braut von Jesus jetzt auf dieser Erde ist die oberste Priorität Gottes des Vaters. Und wenn es die oberste Priorität Gottes des Vaters ist, ist die Vorbereitung der Braut Jesu auf der Erde die oberste Priorität des Himmels. Amen. Und das sollte es auch unsere oberste Priorität sein. Und dann schieben wir das mal unten rein, so ein bisschen, diese Tatsachen, Corona, Great Reset, antichristliches Reich oder Mahlzeichen des Tieres, was ich so gesagt habe, das schieben wir mal, was die Bibel beschreibt, so unten hin. Lass das Wort des Christus in dir wohnen, der gesagt hat, ich bin bei dir alle Tage, bis diese Welt mal zu Ende geht. Amen. So, und lass sein Wort in dir wohnen. Das andere nimm zur Kenntnis, bete ihn an. Epheser 5, Vers 23, dort geht's los. Ich nehme nur den Vers und das Entsprechende, was Jesus dort dir verspricht. Und das ganze Kapitel kommt euch bekannt vor, die Verse, wir hatten das schon mal in der umgekehrten Richtung, wo es um das Verhältnis von Ehemann und Ehefrau geht, eine christliche Ehe. In der Liebe Gottes. Aber Paulus gibt hier immer diese Parallele zwischen einem Ehepaar, einem christlichen Ehepaar und der Beziehung von Christus und der Gemeinde. Und so wollen wir diesen Text mal auf diese Hinsicht untersuchen. Und da sagt er in Vers 23, Epheser 5, 23, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und das Haupt bedeutet Autorität in Sanftmut, es bedeutet Übernahme von Verantwortung und es bedeutet Schutz. Das verspricht dir Jesus. Er ist das Haupt seiner Gemeinde, seines Leibes. Das bedeutet, du hast einen Bräutigam, der dich schützt in dieser Zeit, der über deinem Leben wacht, der die Verantwortung über dein Leben übernommen hat und der in voller Autorität für dich streitet, egal was auf dich drauf zukommt. Amen. Jesus ist das Haupt. Vers 26, 25 erstmal. Ihr Männer, liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben. Jesus hat sein Leben für dich hingegeben und er liebt dich mit einer Liebe, wie Paulus sagt, die unser Verständnis übersteigt, die man nicht erfassen kann, nur glauben und erfahren. Wie Johannes. Jesus liebt dich mit dieser Agabeliebe, unendlich verzerrtes Feuerliebe für dich, wie ein Bräutigam die Braut. So begehrt er dich und so liebt er dich. Und damit du seine Braut sein kannst, hat er sein Leben am Kreuz für dich hingegeben. Hingabe und Liebe. Amen. Das ist dein Jesus. Lass dieses Wort des Christus reichlich in dir wohnen und bete ihn an. Vers 26, es geht noch weiter. Jesus heiligt, damit er die Gemeinde heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Hörst du wieder? Das Wort Gottes. Wenn du das Wort des Christus in dir wohnen lässt, dann ist das wie ein Vollbad. Nicht nur freitags abends, sondern täglich. Im Jüdischen ist es, du musst es aus dem jüdischen Hintergrund lesen. Und das heißt es, Jesus taucht seine Braut in die Mikwa. Mikwa oder Mikwa. Und das sind Tauchbäder, wo fließendes Wasser durchfließt. Gibt es so eine ganze Reihe in Jerusalem. Dort haben sie auch die 3000 getauft in diesen Mikwa-Bädern. Und dort nahmen die Juden ihre rituellen Bäder, bevor die in den Tempel gingen. Und so taucht Jesus seine Braut in die Mikwa ein, denn eine Braut, eine jüdische Braut, musste auch so gereinigt werden vor der Hochzeit. So, er tauchte sie ein in das Wasserbad des Wortes. Und das macht er mit dir täglich. Er wäscht dich. Durch das Wort Gottes erneuert er deinen Verstand, heilt deine Emotionen, richtet auch deinen Willen aus. Denn da kommen wir noch zu den Anforderungen, die an uns stehen. Und dass wir uns ihm gern unterordnen und ihm gehorsam sind. Das heißt, das Wort Gottes reinigt uns. Durch das Wasserbad des gehörten Wortes steht eigentlich dort. Das heißt, wenn du die Predigt hörst, reinigt das. Genauso, wenn du es liest und dir zu dir selber sprichst. Vers 27, er wirkt an uns und er ist derjenige, der seine Braut ohne Flecken, ohne Runzel, ohne Makel, ohne Tadel vor sich stellen wird. Da denkst du, oh, wie bereite ich mich doch vor? Jesus reinigt und heiligt seine Braut. Heiligung bedeutet Absonderung von der Welt für Gott, um ihm zu dienen. Absonderung von den Dingen dieser Welt für Jesus, um ihm zu dienen und ihn zu erwarten. So, damit er sie, die Braut sich selbst darstellte als eine Gemeinde, sprich Braut, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch irgendwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und in diesen heiligen und tadellosen Zustand bringt Jesus dich hin. Er wirkt das durch den Heiligen Geist und durch sein Wort an dir, wenn du es lässt. Amen. Er ist der Handelnde. Er ist es, der Bräutigam. Du bist die Braut. Oder Teil der Braut. Vers 29. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, also gibt es um den Ehemann die Frau, aber jetzt ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde. Das heißt, Jesus nährt und pflegt dich. Er ernährt dich nicht nur mit dem lebendigen Wort, sondern auch mit lebendigem Wasser. Das ist sein Geist. Er gießt seinen Geist in dich hinein aus, sein göttliches Leben. Jesus nährt dich und er pflegt dich, dass du richtig schön aussiehst. Vers 30. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Wenn du in Christus Jesus angenommen hast, wirst du Teil seines Leibes. Er ist das Haupt im Himmel und wir sind seine Glieder auf der Erde. Du wirst zum wandelnden Christus, zu seinem wandelnden Leib auf dieser Erde hinzugefügt, der sich dann zeigt in einer Ortsgemeinde wie hier. Aber der Leib Jesu ist mehr als wie die hier versammelt sind. Ja? Jeder, der an Christus ist, ist Teil des Leibes, eins mit ihm. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Urtext sagt, wisst ihr, ankleben. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Die werden eine Einheit in Geist, Seele und Leib. Und dann sagt Paulus, dieses Geheimnis ist groß zwischen Mann und Frau. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Das heißt, so wie ein Mann und eine Frau in Geist, Seele und Leib in der Ehe eins werden, möchte Christus Jesus als Bräutigam mit seiner Braut eins werden. Jetzt haben wir etwas empfangen von Jesus, wo wir eine gewisse Einheit mit ihm haben. Und das schreibt uns der Paulus in 1. Korinther 6, Vers 11. Wir sind eines Geistes mit Christus. Das heißt, wir haben denselben Heiligen Geist in uns, den Jesus in sich hat. Versteht ihr? Zu Pfingsten, ne? Der Heilige Geist ist in uns. Derselbe Geist, den Jesus hat. Du bist ein Geist mit Jesus. Also noch bei Ehe, der Kern ist eins. Und dann wird das andere. Worauf wir noch warten, ist die Vereinigung mit Jesus in der Hochzeit. Aber jetzt schon sind wir eins in ihm, indem wir denselben Geist haben wie Jesus. Amen. Das gehört dir. Er hat es dir gegeben, und zwar der Vater. Es ist die Verheißung des Vaters. Gott, der Vater, gibt den Geist seines Sohnes in dein Herz und gießt dann die Liebe ebenso dort hinein aus. So, jetzt können wir mal die Kinder langsam holen. So, und jetzt kommen wir zu unserer Aufgabe. Das ist, was ich jetzt sage, das müsst ihr euch alles mal im Hinterkopf halten, weil ich zeige euch jetzt noch mal, dass wir das bildlich vor Augen haben. So, was ist jetzt unsere Aufgabe? Denn der Ehevertrag beinhaltet ja nicht nur den Bräutigam, sondern auch die Braut. Auch die Braut hat Verpflichtungen, die sie einhalten muss. Weil sie will ja den Bräutigam heiraten. So, und was sind unsere Verpflichtungen? Viel, viel weniger. Wie ich damals gesagt habe hier, ne, die Aufgaben des Ehemannes und die Aufgaben der Ehefrau in der christlichen Ehe. Da hat ein Bruder gesagt, oh, bei den Männern so eine Liste, bei den Frauen plus zwei. Ne? So. Aber, und ähnlich ist das, die Liste von Jesus ist so lang und unsere Liste ist wesentlich kürzer, die wir aber auch dank der Gnade Gottes halten müssen, um in einer Ehebeziehung mit Jesus im Himmel dann anzukommen. Und unsere erste Verpflichtung ist die erste Liebe. Jesus zu lieben über alles andere. Jesus gibt sich nicht mit weniger zufrieden als wie dein ganzes Herz. Er hat sein ganzes Herz für dich gegeben und er möchte dein ganzes Herz. Die erste Liebe, ihn zu achten und ihn zu respektieren, als das Haupt, ihn anzubeten. Liebe äußert sich in Gehorsam und Anbetung. Das Zweite ist, was unsere Aufgabe ist, oder unsere Eheverpflichtung in diesem Vertrag, uns ihm unterzuordnen, seinen Willen und seinem Wort gehorchen. Das Dritte, sich reinigen zu lassen und rein zu bewahren. Das heißt, das Gewand der Gerechtigkeit, was du bei deiner Errettung bekommst Und der Taufe trennst du dich ja nochmal ab von dem Alten. Und du lebst in dem neuen Leben in Christus, wird durch den Alltag beschmutzt, sprich durch Sünde, durch sündhafte Einflüsse in der Welt, wird dieses reine, makellose Hochzeitsgewand, was Jesus dir jetzt schon gegeben hat, verunreinigt. Dann geh zu ihm, lass dich reinigen. Es ist ein unschönes Bild, wenn eine Braut zum Hochzeitsaltar geht und sie ist vorher erst durch den Sumpf gelaufen. Ja? Also es sieht nicht so herrlich aus. Und so möchte Jesus eine herrliche, makellose Braut und sagt, lass dich reinigen und bewahre diese Gerechtigkeit, bewahre dich rein. Und das vierte ist, die Braut von Jesus ist allezeit bereit auf den Bräutigam, der zurückkehrt. Sie hat so eine Erwartung in sich, dass der Bräutigam bald kommt. Amen. Sie erwartet ihn von ganzem Herzen. Jesus vergibt uns. Jesus hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Er hat uns seinen Geist gegeben in Gnade. Und er kommt wieder, um uns in sein Reich zu holen. Und das ist die gute Botschaft, die wir jedem Menschen verkünden dürfen. Amen. So. Und diese Bereitschaft auf die Rückkehr von Jesus, das füllt das Herz der Braut von Jesus, wenn das Wort des Christus in ihren Herzen wohnt und sie ihn alle Zeit anbetet. Ich habe vor einer Weile, ein Bruder hat das mal rausgesucht, in Amerika hat von der Mariah Woodward Edder, die ich sehr schätze, die einen starken Dienst gehabt hat, sie lebte vor 100 Jahren, reichlich 100 Jahren, und sie hatte unter anderem ebenso die Prophetie vom Herrn erhalten, dass der Herr in 100 Jahren seinen Geist ausgießen wird auf alles Fleisch nochmal, seine Herrlichkeit auf die ganze Erde, um die letzte Ernte einzubringen, bevor Jesus kommt. Wisst ihr? Sie hat aber noch mehr gesehen, und das müssen wir mit dazu sehen. Der Herr hat ihr gezeigt, dass diese Ausgießung des Geistes in der letzten Zeit, kurz bevor er kommt, dass diese Ausgießung geschehen wird in einem Umfeld von Finsternis und Chaos in der ganzen Welt. Und dass diese Erschütterung, die in der Welt stattfinden, sprich Corona jetzt, diese Erschütterung lässt Gott zu, sagt sie, mit einem einfachen Grund, um die Braut von Jesus von der Welt zu entwöhnen. Weil die Gemeinde, besonders in der westlichen Welt, hat sich so eng mit der Welt verbunden, dass es diese Erschütterung von Gott her braucht, um sie zu entwöhnen, damit sie auch bereit ist, wenn Jesus kommt. Es gibt nichts auf dieser Erde, nichts, was es wert wäre, zurückzubleiben, wo das Herz dran hängt und du bist nicht bereit, wenn Jesus kommt. Nichts ist es wert. Diese Dinge sind dazu da, um uns zu entwöhnen. Judy, darf ich mal noch die Prophetie von deiner Mutter kurz weitergeben? Wie hieß sie? Ah, Hannah geht, das andere kriege ich nicht ganz hin. Gut. Die Mutter von Judy, die Hannah, sie war Pastorin in Kenia und sie ist 2009 ist sie gestorben, leider schon zeitig. Und sie hatte 3 Monate vor ihrem Tod, hatte sie eine Vision. Und sie wurde in den Himmel entrückt und hat die ganze Erde von oben gesehen. Und dann hat sie eine Stimme gehört, die zu ihr gesagt hat, es ist noch nicht die Zeit, dass die Gemeinde hochgehoben wird. Sondern die Braut von Jesus hat 10 Jahre Zeit, sich vorzubereiten. Und in 10 Jahren fangen die Dinge an zu geschehen, die die Bibel beschreibt, die zum Ende führen. So, und das war 2009. Was ist 10 Jahre später geschehen? Ende 2019 ging es in China los mit Corona und hat den ganzen Globus erreicht. Die Dinge fangen an zu geschehen, die zum Ende führen. Und viele Männer Gottes, ich habe erst vor kurzem wieder von dem sehr geschätzten Apostel in Jerusalem, messianischer Leiter, der wirklich weltweit bekannt ist, hat es ähnlich und viele, viele andere, der Willi und wie François, die ihr auch kennt, aber auch andere, die sagen alle dasselbe, dass Corona oder der Beginn davon und die Folgen von Corona, die Leute sterben ja nicht bloß an diesen, sondern auch in den Folgen und den ganzen Sachen. Es gibt eine Dunkelziffer in Deutschland von extrem hoher Selbstmordrate. Auch hier in Chuba, was wir jetzt gehört haben. Krass. Hättest du nie gedacht, dass solche Menschen in der Mitte ihres Lebens sich das Leben nehmen, weil sie mit diesen Maßnahmen nicht klarkommen. Die Dunkelziffer wird gar nicht genannt. Diese Dinge, Corona und die Folgen davon, sagt die Schrift, Jesus selbst, in Matthäus 24, 7 und 8, dass das der Anfang der Wehen ist. Und wenn die Wehen einmal angefangen haben, gibt es kein Zurück mehr, bis das Kind des Reich Gottes geboren ist. Amen. So, und in diesem Zusammenhang gibt es für uns als die Braut von Jesus eine total super, ich würde mal sagen, ermutigende Botschaft. Und die möchte ich euch jetzt gerne mal weitergeben. Und ich versuche es hinzukriegen, parallel, wenn ich es nicht schaffe, macht die Sache einen Stopp rein. Wir werden uns mal einen Trailer angucken von einem Film, der mir empfohlen wurde, von geistlichen Leitern, der sehr gut ist. Leider gibt es den nur in Englisch. Ich habe bisher nur den Trailer gesehen, oder wir, und den Film haben wir bestellt. Und ich versuche das mal ein bisschen ins Deutsche rüberzubringen. Aber dort, ist der Film heißt, bevor der Zorn Gottes auf die Erde runterbricht. Bevor der Fahrt. Also das heißt, Jesus hat gesagt, es wird sein wie zu den Zeiten Noahs oder Lots. Die Arche geht zu, die Braut geht zu ihm in den Himmel zur Hochzeit. Und dann bricht dieser Zorn Gottes, vor dem Jesus uns bewahrt hat, auf die Erde los. Wenn ihr das gesehen habt, dann seid ihr motiviert, drei Dinge in eurem Alltag nicht mehr, also euch zu hüten und zu schützen davor. Widerstehe jeder Form von Verführung, die dich verführen will, weg von Jesus. Widerstehe jeder Ablenkung, die dich von der ersten Liebe von Jesus ablenken will. Alle Dinge dieser Welt, die dich ablenken wollen. Geh radikal raus aus deinem Leben. Lass dich von nichts ablenken, von nichts verführen und widerstehe jedem Druck auch von Müdigkeit. Dieser Trailer, dieses Video soll dich ermutigen, es soll dich aufmuntern, es soll dich in eine neue Erwartungshaltung von Jesus hineinbringen und es soll dir jegliche Form von Müdigkeit und Furcht nehmen. Amen. Weil wir haben eine gute Botschaft, die Christus angenommen haben. So, und dieser Film handelt von einer jüdischen Hochzeit. Ich habe schon mal eine ganze Predigt drüber gemacht, aber hier ist mein Ausschnitt davon, wie eine jüdische Hochzeit stattgefunden hat aus dem Jahr 30 nach Christus. Und zwar in Kana, wo Jesus das Wasser in Wein verwandelt hat. Und wenn du das verstehst, wie der Ablauf einer jüdischen Hochzeit ist, dann verstehst du die Aussagen von Jesus, die er gesagt hat. Amen. Und lass diese Worte an. Du verstehst weder die Endzeit, du verstehst nicht die Worte von Jesus, weil du nicht verstanden hast, wie eine jüdische Hochzeit abläuft. Und dadurch, dass das für unsere Kultur so fremd ist, müssen wir zurück. Weil jeder Jude wusste, wovon Jesus spricht, wenn er über die Beziehung zu seiner Braut redet. So, wir fangen mal an. Ich versuche es parallel zu übersetzen. Und wenn es ein Stopp braucht, sage ich Stopp. Wenn ich nachher noch, ja. Leiser. Wenn es geht, bin leiser, sonst gehört meine Stimme nicht. Vielleicht noch ein bisschen leiser? Oder? Ja, ich muss ja auch reden dann, ne? Gut. Ah, jetzt ist es lauter, sonst verstehe. Wir kriegen das hin. Ja, gut, super. Aber ist das Licht noch ausmachen? Ist Licht aus? Also es ist Nordisrael, 30 nach Christus, in Galiläa. Kriegen wir die Untertitel noch rein?
Aha, und welcome to the town of Cana.
Das ist also willkommen zur Stadt in Kana. Israel ist unter römischer Kontrolle und regiert bei Tiberius Caesar und seiner grausamen Herrschaft. Und das ist echt eine harte Zeit für viele Juden. Aber an diesem Tag ist eine große Hoffnung für die Zukunft. Eine Verheißung für einen neuen Beginn. Denn an diesem Tag findet eine Verlobungsfeier statt zwischen einem jungen Mann und seiner Braut. Hier seht ihr Brautvater mit seiner Tochter. Das ist jetzt die Verlobungszeremonie. Die wird in der Stadt öffentlich durchgeführt. Das ist der Bräutigam, der mit dem schwarzen Haar und Bart. Das ist die Braut. Ich kann mir gar nicht vorstellen, man kann das nicht überbewerten, wie eine Hochzeit, wie bedeutend eine Hochzeitsfeier in der östlichen Kultur war. In dem ersten Jahrhundert war das besonderste Ereignis, was stattgefunden hat in jeder Stadt und in jedem Dorf. Also das war dann so, als sich das rumgesprochen hat in der Stadt, dass eine Verlobungszeremonie stattfindet im Tor, sind die ganzen Bewohner des Dorfes oder der Stadt zu diesem Tor gelaufen. Und dort in diesem Tor saßen die Ältesten der Stadt und sie hatten die Autorität, einen Vertrag zu realisieren. Und viele Menschen haben waren dort mit zugange und das waren die Zeugen für dieses Verlobungszeremonie. Und es war nicht so, dass die Leute eingeladen wurden, sondern die sind einfach uneingeladen dazugekommen, weil die wollten Zeuge sein für diese Verlobung. Und da siehst du, kann ich mal kurz stoppen? Und da siehst du genau das, was ich vor uns vorgelesen habe, ne? Dass der Bräutigamsvater dieses Ehevertrag dann vorliest. Ja? Und darauf stehen die Verpflichtungen für den Bräutigam und für die Braut. Was habe ich vor uns vorgelesen? Jesus gibt uns durch sein Wort, Gott der Vater durch das Wort, gibt uns die Verpflichtung, die Jesus eingeht in unserer Beziehung zu ihm als Bräutigam. Und es stehen genauso unsere Verpflichtungen drauf, die wir als Christ eingehen müssen, um in diese Beziehung zu Jesus zu kommen. Und es ist ein geschriebener Vertrag, der dort vorgelesen wird. Und die Braut muss das dann auch akzeptieren. Mal stopp. So, das heißt, es wurde vorgelesen von dem Bräutigamsvater und beide, Bräutigam und Braut, mussten die ganzen Vertragsbedingungen akzeptieren und mussten dem öffentlich zustimmen. Und dafür ist das ganze Dorf als Zeuge gekommen. Das war die Verlobungszeremonie, die war schon so fast schon wie eine Hochzeit. Es war bindend. Das heißt, wenn Braut und Bräutigam diesem Vertrag zugestimmt haben, konnten sie nicht wieder zurück. Ja. Die konnten dann nicht im Nachhinein sagen, nee, das möchte ich nicht mehr. Und genauso war diese Übereinstimmung eine Vereinigung zwischen zwei Familien. Und jetzt wurden Geschenke ausgetauscht und das schönste, das teuerste Geschenk hat die Braut bekommen. Ich habe es jetzt
gleich. Gut.
So, und habt ihr gesehen, wie der Bräutigam-Vater dem der Braut oder beziehungsweise ihrem Vater den Beutel mit Geld ausgehändigt hat? Und das ist der sogenannte Brautpreis. Ja? Und wer hat den Brautpreis für uns bezahlt? Jesus selbst, durch sein Blut. Ja, immer die Parallele zu Jesus sehen. Und dieser Brautpreis ist entgegen unseres Verständnisses nicht, dass der Vater der Braut dadurch reich geworden ist, dass die Eltern der Braut das Geld bekommen haben, sondern dieses Geld war vom Bräutigamvater für die Braut wie eine Lebensversicherung seines Sohnes. Das heißt, wenn sein Sohn vorzeitig stirbt und die Schwiegertochter zur Witwe wird, bekommt sie das Geld, um dann weiterzuleben. Dafür war der Brautpreis gedacht.
But what comes next will set in motion a sequence of events that will shape the future for generations to come.
Und was jetzt als nächstes kommt, wird die Zukunft von Generationen verändern. Der nächste Event. Und jetzt kommt der Moment, wo jeder seinen Atem anhält. Das heißt, der Bräutigam nimmt einen Becher mit Wein. Und der Bräutigam gießt Wein in diesen Becher. Und bei dieser Zeremonie reicht er diesen Becher der Braut. Und dieser Becher heißt der Becher der Freude. Und er gibt ihm mit Ehrerbietung und respektvoll, gibt er der Braut diesen Kelch. Gut. So, und während der, seht ihr das, wie der Bräutigam diesen Kelch mit Wein der Braut reicht. Und jetzt hat die Braut die Vollmacht, sag ich mal, das anzunehmen oder nicht. Das heißt, die Entscheidung, um diese Ehe einzugehen, der Bräutigam und sein Vater geben alles vor. Die machen ihr das Angebot und jetzt hat sie die Möglichkeit, das anzunehmen oder abzulehnen. Amen. Die wurden nicht zwangsverheiratet, sondern sie hatte die Wahl, diesen Bräutigam zu nehmen oder nicht. Wenn sie den Kelch zurückgewiesen hätte, wäre es das gewesen. Wenn sie ihn annimmt, bedeutet das Ehe, Hochzeit mit diesem Ehemann. Und genauso ist das, was uns das Wort Gottes beschreibt, wenn wir die Botschaft von Jesus weitergeben. In diesem Kelch ist ja das volle Angebot von Jesus, das er für jeden Menschen geschlossen hat, was ich heute anfangs erklärt habe. In seinem Blut ist seine ganze Erlösung und Jesus hält das jedem Menschen hin. Und so hat jeder Mensch auf dieser Erde, bis dass er kommt, die Chance, das anzunehmen oder nicht. Wenn du den Kelch annimmst, kommst du sofort in eine Ehebeziehung zu Jesus und bist und bereitest dich vor für seine Wiederkunft. Wenn du das zurückweist, bleibt der Zorn Gottes auf diesen Menschen. Also ist ein wunderbares Beispiel. Wir können niemanden bekehren. Es steht nirgendwo in der Schrift, dass Gott uns sagt, wir sollen Menschen bekehren. Niemals. Ein Mensch muss sich selbst bekehren. Wir geben nur Zeugnis. Wir sagen, das, was Jesus getan hat, repräsentieren diesen Kelch. In Jesus ist volle Vergebung, ist Gerechtigkeit Gottes und ewiges Leben. Und dann hat jeder Mensch die Möglichkeit zwischen Leben und Tod zu wählen. So, da hält jeder die Luft an, was wird die Braut jetzt machen? Und jetzt, der erklärt es jetzt nochmal. Sie hat, wenn sie das in der Hand hat, die Kraft, dieses Verlobungszeremonie zu stoppen oder weiterzugehen. Das habe ich vorhin, ne? Die Braut hat die letzte Autorität, ob es zu dieser Verbindung kommt oder nicht. Das heißt, diese Verlobungsfeier konnte nicht geschlossen werden, wenn die Braut nicht willentlich einstimmt und sie macht das, indem sie den Schluck Wein trinkt. Damit akzeptiert sie den Bräutigam und diese Ehebeziehung. Und es gleichzeitig akzeptiert sie die Vertragsverpflichtung auch ihrerseits. Also der Bräutigam und sein Vater sind glücklich, ne? Die Braut hat es angenommen.
The groom will then also take and drink from the cup.
Dann wird der Bräutigam aus diesem Kelch trinken und somit wird dieser Bund bestätigt. Und dann
You are now consecrated to me by the laws of Moses, and I will not drink of this cup again until I drink it anew with you in my Father's house.
Amen. Genau. Und dann, nachdem der Bräutigam davon getrunken hat, sagt er etwas sehr Tiefes, Tiefgreifendes. Und er sagt genau das, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat. Das, was wir hier als Verlobungszeremonie sehen, ist genau dann geschehen zu dem Passamahl, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen lag und er hat ihnen den Kelch gereicht. Das ist genau diese Verlobung zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und was sagt Jesus, nachdem alle aus diesem Kelch getrunken haben? Er sagt genau das, was jeder jüdische Bräutigam sagt, nachdem er den Kelch von dem Kelch getrunken hat. Wortwörtlich hat Jesus das zu seinen Jüngern gesagt. Und zwar, Matthäus schreibt uns das, Matthäus 22. Matthäus, Moment, muss mal gucken. 26, Vers 29. Matthäus 26, Vers 29 im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jedem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Und der Bräutigam sagt, ich werde von jetzt an nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich es neu mit dir trinken werde im Haus meines Vaters. Versteht ihr? Jesus sagt genau dasselbe. Jesus trinkt keinen Wein mehr, bis er es neu mit uns trinken wird im Reich Gottes. Und warum, werden wir noch sehen. Amen. Und mal weiter. Und hier ist die Zeremonie vom Abendmahl. Um zu verstehen, warum das so tief ist, müssen wir auf einen anderen Ereignis schauen, was uns berichtet wird, später in den Evangelien. Und zwar das Abendmahl, wo Jesus den Kelch mit dem Wein den Jüngern reicht und er sagt, das ist der Kelch des neuen Bundes. Und nachdem seine Jünger von diesem Kelch getrunken haben, hat er genau dasselbe, was ich vorgelesen habe, gesprochen, was ein jüdischer Bräutigam auch spricht. Das ist jetzt dieser Vers aus Matthäus.
This is exactly why when he gave them the cup, he actually says, this is the new covenant.
Und als Jesus ihnen diesen Kelch reichte, sagt, das ist mein neuer Bund mit euch. Ich habe mein Blut für euch vergossen. Das ist meine Verheißung, dass ich zurückkomme. Und er sagt, und dies ist bezeichnet mit so etwas Bedeutsam, dass er auch das Brot nimmt und das Brot bricht und den Kelch teilt. Und das bringt eine neue Einheit zwischen Jesus und seiner Braut. Und das mündet in ein Ereignis, was für uns jetzt noch unvorstellbar ist. In meiner arabischen Kultur, als ein Araber, wenn du von selben Brot isst, von selben Getränk trinkst, bedeutet es eine vollkommene Einheit zwischen denjenigen, die das trinken und essen. Und wenn Jesus zum Abendmahl spricht, das ist mein Leib, für euch gegeben, zerbrochen für dich, dann spricht er als Bräutigam zu seiner Braut. Und wenn er diesen Kelch weitergibt, dann sagt er, das ist das Blut des neuen Bundes. Und damit hat Jesus die Verlobung mit seinen Jüngern bestätigt. Und diese Jünger haben genau verstanden, was Jesus dort am Abendmahl getan hat. Sie waren bekannt mit diesem Ding, weil das bei jeder Hochzeitfeier stattfand. Gut, jetzt bis dahin. Ja. Und als Jesus diesen Satz gesagt hatte, ich werde mit euch erst wieder im Reich Gottes vom Wein trinken oder von der Frucht des Weinstocks, dann wusste jeder Jünger, was er damit meint. Hochzeit. Hochzeit. Die eigentliche Hochzeit. Die Verlobung war, in dem Film wird das komplett dargestellt, auch im Trailer ist erstmal ein bisschen her, sonst wird es zu viel. Die Verlobungsfeier haben wir ja jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern. Wenn du das Abendmahl nimmst, was sagt Paulus, wenn er zusammenkommt, dann sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wurde, das du zu meinem Gedächtnis. Und wenn er den Kelch nach dem Abendmahl hat Jesus rumgereicht und er sagt, das ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und wenn ihr aus diesem Kelch trinkt, das du zu meinem Gedächtnis. Das heißt, das bedeutet, dass wir uns jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, daran erinnern und gedenken, was Jesus getan hat für uns. Und es erinnert uns auch daran, dass er diesen Verlobungsbund mit uns schon geschlossen hat. Der neue Bund ist der Verlobungsbund. Und er hat seine Bündnisverpflichtungen in seinem Wort niedergeschrieben und genauso sind unsere Bündnisverpflichtungen niedergeschrieben. Und wenn beide Parteien sich bis zum Schluss, bis die Hochzeit stattfindet, rein bewahren, findet die Hochzeit auch statt. Amen. Und wir als Christen leben seit reichlich 2000 Jahren in dieser Zeit, wo der Bräutigam gegangen ist. Denn der Bräutigam ist dann nach Haus, in Haus seines Vaters gegangen und hat die Wohnung vorbereitet, um dann unerwartet, plötzlich, mitten in der Nacht, seine Braut zu holen. Ihr Lieben, und das ist das nächste Ereignis, was stattfinden wird. Und darauf sollten wir uns mit aller Kraft vorzubereiten, um da dabei zu sein. Wer nicht dabei ist, wer nicht vorbereitet ist, wer nicht sehnsüchtig Jesus erwartet, wer sich nicht reinigen lässt von ihm, wem das nicht ganz so tief reingeht, bleibt zurück. Und dann bricht der Zorn Gottes auf diese Erde rein. Deswegen heißt es, bevor der Zorn Gottes reinbricht. Und es gibt zig Bibelstellen, die das belegen. Amen. Deswegen sei ermutigt. Leg alles aus deinem Leben raus, was dich hindert, bereit zu sein. Lass dich nicht verführen. Lege jede Müdigkeit ab, jede Ablenkung und bereite dich vor. Denn die Braut damals musste vorbereitet sein. Wenn der Bräutigam kam, mussten alle mit. Oder die nicht bereit waren, die blieben außen vor. Denn dann ging das rein in das Haus des Vaters, die Tür wurde geschlossen. 7 Tage konnte dort niemand rein. Was hat Jesus gesagt? Sie werden an die Tür klopfen. Und der Hausvater wird auftun und sagen, ich kenne euch nicht. Die bereit waren, werden mit eingehen zur Hochzeit. Amen. Jesus hat diesen Verlobungsbund mit dir geschlossen. Und er möchte, dass wir unsere Bündnisverheißung auch halten, nämlich die erste Liebe, uns reinigen, heiligen zu lassen und bereit zu sein, wenn er kommt. Amen. Und das ist genau das, was Johannes uns nochmal in der Offenbarung schreibt. Offenbarung 3 an die Gemeinde in Philadelphia. Vers 8, du hast eine kleine Kraft, aber hast mein Wort bewahrt. So, und welches Wort hat die Gemeinde bewahrt? Er sagt, Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast. Weil der Bräutigam, wenn er sich verzieht, wird die Braut müde. Aber hier sagt Jesus zur Gemeinde in Philadelphia, das ist die letzte Gemeinde. Am Ende gibt es nur noch Laodicea. Und Philadelphia, das heißt eine laue, abgefallene Christenheit und eine, die voller Feuer ist. Was anderes gibt's nicht mehr. Und zu denen, die bereit sind, zu dieser feurigen, mit der Liebe des Christus gefüllten Gemeinde, sagt Jesus, die ihr das Wort des Ausharrens auf mich bewahrt habt. Was meint Jesus damit? Diese Gemeinde wartet, bis der Bräutigam kommt. Sie hat den Kelch der Verlobung mit ihm geteilt. Und sie ist in der Erwartungshaltung, dass der Bräutigam kommt, um sie zur Hochzeit zu holen. Das ist das, was vor uns steht. Vor dir und vor mir. Vor jedem, der zur Braut von Jesus gehört. Die Hochzeit steht vor der Tür. Und weil diese Gemeinde das Wort bewahrt hat, sich vorzubereiten, auszuharren, nicht nachzulassen, sagt Jesus Folgendes. werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Was meint er mit der Stunde der Versuchung? Das ist das, was ich letzte Woche gesagt habe. Wenn das Bild aufgerichtet wird und der ganze Erdkreis versucht wird, dieses Bild anzubeten und diese Tätowierung an Stirn und Hand zu empfangen. Das ist die Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Und Jesus verheißt seiner Braut, die bereit ist, die das Wort vom Ausharren festhält, dass er sie vor diesen Dingen bewahrt. Amen. Das ist eine gute Botschaft. Die Braut von Jesus wird das nicht mehr miterleben. Laut diesem Vers. Amen. Und dann sagt Jesus, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Amen. Und noch 2. Korinther 11, 2. Und das betrifft wieder dich und mich. Denn ich eifere um euch, schreibt Paulus, mit göttlichem Eifer. Denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine reine, makellose, keusche Jungfrau dem Christus zuzuführen. Das heißt, du bist mit deiner Bekehrung mit Christus verlobt. Und jetzt liegt es an uns, dass wir rein, makellos, keusch, unberührt in die Ehe mit Jesus eingehen. Amen. Amen. Das ist unsere Verantwortung. Amen. Okay. Jesus, wir danken dir, Herr, dass du wirklich für uns alles getan hast im neuen Bund. Danke, dass du uns diesen Kelch der Verlobung gereicht hast. Danke, dass wir uns jedes Mal im Abendmahl daran erinnern können. Du sagst sogar, solches tut zu meinem Gedächtnis, bis dass ich komme. Es erinnert an deine Rückkehr, es erinnert an die Hochzeit. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl nehmen, dann erinnert uns daran, dass die Verlobung geschlossen ist und dass die Hochzeit vor der Tür steht. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns das offenbarst und dass du uns die Gnade schenkst, dort bereit zu sein, wenn der Bräutigam kommt. Amen. Gut, okay, seid gesegnet.